Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Mittwoch, den 17. Dezember. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr uns zuhört. Heute geht es bei uns um diese Themen. Zuerst sprechen wir über Gewaltprävention in der Schweiz und stellen folgende Frage.
Können Sie mir einmal erklären, wieso wollen Sie nicht einmal wahrhaben und bestätigen, dass die Problematik bei der Zuwanderung von kriminellen Ausländern ist?
Zu dieser Äußerung im Parlament ein Kommentar aus unserer Redaktion zur Budgetdebatte im Parlament. Dann schauen wir heute nach Belarus. Am vergangenen Samstag kamen über 100 politische Gefangene frei. Wo steht das osteuropäische Land aber politisch?
Mittlerweile ist es wieder eine harte Diktatur.
So Ingo Petz, Journalist bei der Online-Plattform decoder.org. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet heute Sarah Heinzmann. Schön, dass ihr uns zuhört.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Die Gebäudeversicherung der Stadt Bern erhöht nach einer Leerkündigung die Mieten stark. Der Mieterverband kritisiert dies als weiteres Beispiel für die Vernichtung von bezahlbarem Wohnraum. Wie die Tageszeitung Der Bund berichtet, geht es um einen Wohnblock an der Humboldtstraße im Spitalacker. Nach der Sanierung verlangt die GVB für die 10 Wohnungen über 3.000 Franken Miete. Die Preiserhöhung begründet die Medienstelle des Unternehmens mit der umfangreichen Sanierung. Bei Nachbarblocks an der Humboldtstraße will auch der Schweizerische Gewerbeverband seine Liegenschaften sanieren. Die Bauarbeiten sollen in dem Frühjahr 2027 starten. Zu den künftigen Mietpreisen gibt es aktuell noch keine Informationen. Das Museumsquartier in Bern soll ansehnlicher werden. Die Museen sollen zu einem gemeinsamen Kultur- und Stadtraum zusammenwachsen, mit dem Museumsgarten als Zentrum. Das kommuniziert das Museumsquartier heute. Das Museumsquartier lanciert dafür einen städtebaulichen Studienauftrag für die gemeinsame Arealentwicklung. In einer dringlichen Debatte im Nationalrat geht es heute Morgen um die Verhandlungen des Bundesrates im Zollstreit mit den USA. Das Parlament will Auskünfte, etwa zu der Frage, wie der Bund das Handelsdefizit der Schweiz mit den USA verringern will und ob Rüstungsimporte Teil des geplanten Handelsabkommens seien. Im November einigten sich die Regierung Trumps und die Schweiz auf eine Absichtserklärung, welche zur Folge hätte, dass die Zusatzzölle der USA auf Schweizer Produkte auf 15% gesenkt werden. In der Budgetdebatte hat das Parlament nun auch eine zusätzliche Million für den Giftnotruf Toxinfo bewilligt. Auch die Suchtprävention erhält 400.000 Franken zusätzlich. Beide Räte stimmten zu, nur der Bundesrat lehnte ab. Die zusätzlichen Gelder würde die Verhandlungsposition gegenüber privaten SpenderInnen schwächen. Im Budget 2026 gibt es weiterhin umstrittene Punkte. Darunter sind die Ausgaben für Schweiz Tourismus, der Betriebsaufwand für die Armee, Mittel für landwirtschaftliche Beratungen und eine Verschiebung von Geldern von der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Am Freitag versuchen sich die Räte dann zu einigen. National- und Ständerat fordern ein härteres Vorgehen gegen straffällig gewordene AusländerInnen. Wer aus der Schweiz oder dem Schengen-Raum weggewiesen wird, soll unmittelbar nach der Haft ausgeschafft werden. Das verlangt das Parlament. Wir schauen ins Ausland. Das türkische Militär hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums eine Drohne abgeschossen, die sich ihrem Luftraum über dem Schwarzen Meer angenähert habe. Der Vorfall ereignete sich nach den ukrainischen Angriffen auf die sogenannte russische Schattenflotte. Diese besteht aus Tankern, die russisches Öl transportieren. Sie fahren unter Flaggen von Ländern wie Komoren oder Panama, um westliche Sanktionen zu umgehen. Sie fahren mit ausgeschalteten Transportern, um nicht entdeckt zu werden. In den vergangenen Jahren ist es Kiew gelungen, die russische Schwarzmeerflotte von der annektierten Krim aus den von Moskau kontrollierten Küstengebieten zu vertreiben. Türkische Politiker befürchten seit einiger Zeit, der Krieg könne sich nun weiter ausbreiten, das berichtet Euronews. US-Präsident Donald Trump ordnet eine Blockade von sanktionierten Öltankern an, die Venezuela anlaufen oder verlassen. Der Schritt erfolgt inmitten einer eskalierenden Kampagne der Trump-Regierung gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro, der eine verstärkte militärische Präsenz in der Region und mehr als 2 Dutzend Militäranschläge gegen Schiffe im Pazifik und in der Karibik in der Nähe von Venezuela umfasste. Das waren die Nachrichten des Tages mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Sarah Heinzmann und Ursi Grimm. Wir schauen zum Schluss noch auf das Wetter. Die nächsten Tage werden recht freundlich und mild. Heute Nachmittag zeigt sich die Sonne bei 7 Grad, morgen ganztags Sonne und vereinzelt Wolken bei erneut 7 Grad, der Freitag Sonne bei 8 Grad.
Rabe Info.
Die Debatte ums Budget 2026 im Bundeshaus bewegte die Gemüter auch hier in der Rabe-Info-Redaktion. Der Nationalrat wollte zuerst kein zusätzliches Geld für die Prävention von Gewalt an Frauen sprechen. Die feministische Bewegung mobilisierte spontan zu Protesten. Wir haben bereits darüber berichtet. Am Montag entschied sich der Nationalrat dann um und sprach die Million zum Schutz vor Gewalt. Aber das nur nach einer langen, ausufernden Debatte. Rabe-Info-Redaktorin Ursi Grimm hat dazu einen Kommentar verfasst.
Es geht bei dieser einen Million darum, dass wir bei 27 Femizide angekommen sind. Es geht darum, dass wir 430.000 vergewaltigte Frauen haben in diesem Land, Stand 2019. Dass wir 21.127 Fälle von häuslicher Gewalt haben, die der Polizei gemeldet wurden. Dass 56% von allen Frauen in der Deutschschweiz abhängig sind von ihrem Partner und dementsprechend nicht einfach die Wohnung verlassen können. Es sind 2/3 der Richterinnen und Richter, die bei einer Scheidung nicht mal prüfen, ob Gewalt angewendet wurde.
Es spricht SP-Nationalrätin Tamara Funicello und sie bringt auf den Punkt, weshalb es nicht um eine Zahl geht, sondern um das Recht auf eine würdevolle Existenz.
Weil 92% der Vergewaltigungen erst gar nicht angezeigt werden. Weil von den 8%, die angezeigt werden, nur im tiefen einstelligen Bereich Täter verurteilt werden. Es geht darum, dass wir sie nicht alleine lassen mit dieser Situation, sondern dass wir das machen, wofür wir gewählt sind, nämlich ihre Sicherheit zu garantieren.
Es ist Montagnachmittag, Wintersession 2025, und es macht mich wütend bis traurig, dass SVP-Nationalrat Thomas Knutti daraufhin diese Frage stellt.
Können Sie mir einmal erklären, wieso wollen Sie nicht einmal wahrhaben und bestätigen, dass die Problematik bei der Zuwanderung von kriminellen Ausländern ist?
Weil es falsch ist, Herr Knutti. Wer Herkunft als einzige Kategorie herbeizieht, um ein Phänomen zu erklären, hat wohl seinen Rassismus so stark verinnerlicht, dass er ihn gar nicht mehr wahrnimmt. Oder man will einfach vom Thema ablenken. Was in der Statistik am meisten heraussticht, ist, wie viel Prozent der Gewalttätigen Männer sind. Davon ist niemand überrascht. Denn Gewalt durch Männer ist sowas von Status quo. Es wäre jedoch Politik auf Stammtischniveau, sich aus Statistiken die Zahlen rauszupicken, die gerade am besten in die Strategie passen, nur um eine Debatte zu gewinnen, nur um die Macht der eigenen Partei zu festigen. Wer Menschen zuhört, die nicht Cis-Männer sind, weiß, wie viele von ihnen patriarchale Gewalt erfahren und nicht in den Statistiken auftauchen. Es ist ein gesellschaftliches Problem, denn es betrifft die ganze Gesellschaft. Ich wage sogar zu behaupten, dass selbst die Täter unter ihrer eigenen Gewalt leiden. Und ich wage zu behaupten, dass es höhere Kosten verursacht, die Gewalt beizubehalten, als ihr ein Ende zu setzen. Die Debatte im Parlament und das Unverständnis gegenüber dem Protest zeigen, dass patriarchale Gewalt in der Gesellschaft Status quo ist. Und das macht mich wütend bis traurig. Als ich 13 Jahre alt war, Herr Nationalrat Knutti, ich habe Folgendes an eine Wand gesprüht. Ausländer rein, lasst mich mit den Schweizern nicht allein. Selbstverständlich wollte ich damit provozieren und es versteht sich von selbst, dass das eine pubertäre Aktion ist. Ja, ich war 13 Jahre alt und hatte die Gewalt der Schweizer Männer bereits satt. Mein Wunsch war es, in einer pluralistischen Gesellschaft zu leben, wo ich auch als Mädchen eine Chance auf eine würdevolle Existenz habe. Das schien mir damals realistischer mit Ausländern als mit SVPlern. Heute lebe ich in einer sogenannten multikulturellen Stadt. Sie ist links regiert und SVPler haben sogar die Tendenz, die Stadt zu verlassen. Und ich erlebe mittlerweile weniger Gewalt, Herr Knutti. Ich hoffe, Sie wissen das zu schätzen. Wenn die SVP heute patriarchale Gewalt für ihre migrationsfeindliche Politik instrumentalisiert, stimmt mich das wütend bis traurig. Es waren die Vertreter dieser Partei, die dagegen kämpften, Vergewaltigung in der Ehe als Offizialdelikt anzuerkennen. Sie kämpften gegen die Anpassung der Sexualstrafnorm. Sie kämpften gegen eine Verankerung gewaltfreier Kindererziehung im Zivilgesetzbuch. Wie soll ich das bitte anders verstehen, als dass den Vertretern dieser Partei die gegebenen Machtverhältnisse gefallen, indem man den Opfern nicht glaubt und den Tätern auf die Schultern klopft? Machtverhältnisse, in denen man Gewalt gegenüber Schwächeren, Schutzbedürftigen und gegenüber Personen, die von einem abhängig sind, ohne weiteres anwenden kann. Auch wütend bis traurig macht es mich, wenn ich PolitikerInnen höre, die bei so wichtigen und dringenden Themen, die zudem die ganze Gesellschaft betreffen, noch so wenig verstehen.
Das Wort geht nun an die Fraktion der Mitte. Frau Bürgin, Sie haben das Wort.
Nun werden wir uns dem Ständerat anschließen und uns für eine weitere zusätzliche Million Franken für das Büro für die Gleichstellung von Mann und Frau aussprechen. Warum haben wir das nicht direkt getan oder warum waren wir gespalten? Hinsichtlich der Tatsache, dass die Ausgaben und Vollzeitstellen dieses Büros in den letzten Jahren um über 60% erhöht wurden, stellt sich uns die Frage, ob weiteres Geld für das Büro für die Gleichstellung von Mann und Frau tatsächlich der wirksamste Mitteleinsatz zur Verhinderung von Gewalt an Frauen ist.
Machtverhältnisse begünstigen Gewalt oder ermöglichen sie erst. Das Gleichstellungsbüro soll Gleichstellung ermöglichen und dadurch Machtgefälle auflösen. Wenn das erreicht ist, kostet das Gleichstellungsbüro nichts mehr, weil wir es schließen können. Bis dahin kostet es Geld. Wer Machtverhältnisse zementiert, sorgt für höhere Kosten in der Gleichstellung, nicht das Gleichstellungsbüro.
Wenn wir häusliche Gewalt effektiv bekämpfen wollen, müssen wir dort investieren, wo die Wirkung am größten ist, nämlich bei konkreten Schutz- und Hilfsangeboten vor Ort. Hier muss angesetzt werden. Frauenhäuser, Beratungsstellen, die Opferhilfe sowie Polizei und Justiz müssen personell und fachlich gestärkt werden. Solche direkten Schutz- und Hilfeleistungen wirken unmittelbar.
Eine Gesellschaft, in der patriarchale Gewalt Status quo ist, braucht viele Frauenhäuser. Und die Frauenhäuser in der Schweiz brauchen viel mehr Mittel, weil sie ständig überlastet sind. Es braucht auch mehr Mädchenhäuser. Und die Opferhilfestellen müssen ihr Angebot ausbauen können. Doch alle, die sich an eine Opferhilfestelle wenden, haben bereits Gewalt erlebt. Und wer sein Zuhause verlassen muss, um in einem Frauen- oder Mädchenhaus zu wohnen, hat viel Gewalt erlebt. Es macht mich wütend bis traurig, wenn man diese Institutionen als präventive Maßnahmen begreift. Sie sind unabdingbar, um das Äußerste zu verhindern. Doch wer denkt, es sei genug, in Hilfs- und Schutzangebote zu investieren, akzeptiert eigentlich patriarchale Gewalt als Status quo. Es ist Zeit, der Gewalt ein Ende zu setzen. Das geht am schnellsten, wenn die Täter aufhören. Und ansonsten gäbe es noch diese Variante. Anfangsjahr haben über 90 Organisationen 350 Millionen Franken pro Jahr gegen patriarchale Gewalt gefordert. Es sind Personen, die sich aus Sicht der Opfer mit dem Thema auskennen. Ist es so schwer, sie einfach ernst zu nehmen?
Das war ein Kommentar von unserer Rabe Info Politikredaktorin Ursi Grimm.
Rabe Info.
Seit mehr als 3 Jahrzehnten ist in Belarus Alexander Lukaschenko an der Macht. Vor 5 Jahren schlug der Staat eine Demokratiebewegung brutal nieder und verurteilte viele Menschen zu langjährigen Haftstrafen. Am vergangenen Samstag ließ der Staat über 100 Gefangene frei. Laut Expertinnen ist dies aber nicht ein Zeichen für eine Liberalisierung, sondern eine kalkulierte Aktion. Unsere KollegInnen von Radio Korax aus Halle haben vergangene Woche mit dem Journalisten Ingo Petz über die Situation in Belarus gesprochen. Als erstes wollten sie von Petz wissen, wie er das politische System von Belarus beschreiben würde.
Mittlerweile ist es wieder eine harte Diktatur, die mit sehr brutalen Repressionen gegen die eigene Bevölkerung, manche sagen auch mit einem eigenen Krieg sozusagen gegen die eigene Bevölkerung vorgehen. Das ist vor allem seit 2020, also wir erinnern uns an die großen Massenproteste in Belarus, wieder der Fall, um eben diese Proteste oder diesen Widerstandswillen, der sich damals 2020 so eindrucksvoll eben im ganzen Land gezeigt hat, unter Kontrolle zu bekommen, zu unterdrücken. Und vorher, also 2020, war es immer so ein bisschen so, dass Lukaschenko so ein bisschen zwischen einer harten Autokratie und zwischen einer abgeschwächteren so hin und her changiert, weil er eben ja auch Investitionen brauchte und auch Wirtschaftsbeziehungen. Das funktioniert aber seit 2020 nicht mehr. Die Repressionen sind mittlerweile so hart, also es sind mittlerweile über 60.000 Menschen verhaftet worden. Viele werden zu jahrelangen Straflagern und Gefängniszeiten verurteilt. Das passiert immer noch fast täglich so, dass die Leute, die auch schon mal repressiert worden sind, dass die auf Listen stehen, und der Staat ist immer noch der größte Arbeitgeber im Land. Das bedeutet, es ist sehr, sehr schwierig, Arbeit überhaupt zu finden und sich damit zu einer Perspektive zu erhalten. Also es werden auch Leute repressiert, die beispielsweise unabhängige Medien, die mittlerweile sich alle im Ausland befinden, abonniert haben über Telegram-Kanäle. Die können auch für mehrere Jahre tatsächlich dann ins Gefängnis wandern. Also es ist tatsächlich eine sehr harte, brutale Diktatur.
Trotz der Repression gibt es ja scheinbar noch eine Oppositionsbewegung auch in Belarus selbst. Wie kann man sich die vorstellen? Wie ist die organisiert?
Also im Land selbst ist tatsächlich seit 2020 eben keine organisierte Oppositionsbewegung mehr möglich. Die hat eben bis 2020, eben bis zu den Protesten, da hat sie gezeigt, was sie eigentlich für eine Kraft hat, was für eine Macht hat. Sie versucht, Lukaschenko seitdem zu zerschlagen. Also nicht nur die Möglichkeit, dass die Leute sich, wie man so sagt, horizontal zu vernetzen und selbst zu organisieren, sondern er versucht, den Impuls der Selbstermächtigung, den Impuls, dass man sich jetzt seiner politischen Verantwortung stellen will, aus den Menschen herauszubekommen. Und dafür braucht er eben diese Repression. Das heißt, im Land selbst ist kein Widerstand mehr möglich. Das ist auch so, dass man politische Gespräche eigentlich nur noch im sicheren Raum, also eben in der eigenen Küche führen kann und auch nur mit Leuten, denen man wirklich vertrauen kann. Im Ausland sieht es anders aus. Über 600.000 Menschen sind ins Ausland geflohen und die sind weiterhin sehr, sehr aktiv. Das heißt, der politische Arm der Oppositionsbewegung, der zivilgesellschaftliche Arm, auch der kulturelle, die haben sich im Exil organisiert, vor allem in Warschau und Litauen, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal sowas wie eine Demokratisierung des Landes geben kann.
Jetzt gab es rund um die angrenzenden Staaten nach meiner Wahrnehmung kürzlich viel Bewegung. Welche Rolle spielen die Nachbarstaaten von Belarus?
Aktuell ist es so, dass die Litauer und Polen sind an einer heißen Konfliktlinie zu Belarus auch, weil eben der Lukaschenko-Staat in große Abhängigkeit zu Russland steht, zum Kreml. Und das hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass Putin das belarussische Territorium für den Angriff auf die Ukraine missbrauchen konnte, zumindest am Anfang. Daraufhin wurde aber auch das belarussische Territorium militarisiert. Es wurden Atomraketen stationiert, um eben EU und NATO abzuschrecken, beziehungsweise von dort aus möglicherweise Provokationen vorzuführen. Und Polen, Litauen befinden sich eben direkt an dieser Konfliktzone. Dazu kommt noch die Migrationskrise, von der wir noch gar nicht gesprochen haben, die eben auch höchstwahrscheinlich von Lukaschenko lanciert worden ist, die gerade aktuell immer noch an der polnischen belarussischen Grenze sehr viele Probleme tatsächlich macht. Wetterbalance gab es ja in den letzten Wochen, Monaten immer wieder von Belarus aus in Richtung Litauen, so dass der Vilniuser Flughafen dicht gemacht werden musste. Also das kann man auch als Provokation von Seiten Moskaus verstehen, um eben dort mehr Unruhe hineinzubekommen. Diese Ereignisse, die wir gerade haben, das Schließen auch der Grenzen und so weiter, sind natürlich schlechte Nachrichten, auch vor dem Hintergrund, dass für die Belarussen im Land selbst so ein neuer eiserner Vorhang tatsächlich runtergeht. Also es wird immer schwieriger für die Menschen in Belarus in die EU zu reisen, Visa zu erhalten, und das ist einfach menschlich auch tragisch, weil natürlich viele Freunde, Familie sich im Exil befinden und so auch kein Austausch mehr möglich ist.
Wie bewerten Sie denn die Aussichten auf einen demokratischen Wandel in Belarus nach mittlerweile über 31 Jahren Herrschaft von Lukaschenko?
Ich glaube, die Aussichten sind gerade sehr, sehr düster. Es gibt natürlich auch so historische Momente, die man nicht vorhersehen kann und auf einmal ist Lukaschenko weg. Dann gibt es eine neue Dynamik oder Putin stirbt, verschwindet und durchstellt sich eine neue Dynamik in Russland ein. Es ist auch so, dass die US-Administration, das sieht man an diesem neuen Strategiepapier, weil es jetzt veröffentlicht worden ist, sich nicht für Menschenrechte, Demokratie einsetzt, sondern ganz im Gegenteil. Und das bedeutet natürlich für solche vermeintlich kleinen und auch schwachen Demokratiebewegungen, dass sie weniger Unterstützung erfahren. Das heißt, sie werden sozusagen nicht nur von der russischen Seite erdrückt, sondern eben auch von der US-Seite nicht unbedingt unterstützt, auch wenn die US-Administration sich gerade für die Freilassung der politischen Gefangenen da in Belarus einsetzt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man da auf eine Demokratisierung setzt. Also es sieht nicht besonders hoffnungsvoll aus. Wenn man in die Demokratiebewegung im Exil hineinguckt, da merkt man einfach, dass da noch wahnsinnig viel Kraft und Hoffnung am Werke ist. Die Leute engagieren sich wahnsinnig in NGOs, die sie wieder aufgebaut haben, in Kulturprojekten und so weiter, im politischen Arm der Demokratiebewegung. Und das ist eigentlich das, was ja so ein bisschen auch für uns Hoffnung geben sollte, weil wir schauen immer auf Belarus wie so und auf Exoten, aber das Ganze hat natürlich auch viel mit uns zu tun. Wir haben selbst hier mit Reautoritarisierungsdynamiken zu kämpfen und Demokratiebewegungen, die sich wirklich für Demokratie einsetzt, gerade unter diesen schwierigen politischen Bedingungen, Repressionen und so weiter. Das zeigt nochmal einfach, was das für eine existenzielle Bedeutung haben kann. Und da können wir durchaus auch was von den Belarussen tatsächlich lernen.
Ingo Petz haben wir gehört. Er ist Journalist beim Online-Magazin Decoder.org, das auf Deutsch aus Russland, Belarus und der Ukraine berichtet.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir sind am Ende angekommen vom Rabe Info am heutigen 17. Dezember. Diese Sendung wird um 18 Uhr wiederholt. Habt ihr Anregungen, Feedback oder Kritik zu dieser Sendung, dann schreibt uns doch eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's dann morgen wieder, wie immer um 11. Zum heutigen Info beigetragen hat Ursi Grimm. Am Mikrofon Sarah Heinzmann.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.